Wege der Abwehr von Gewissensangst am Beispiel des Schuldigwerdens. Gewissensangst meint die Angst davor, sich dem Gewissen zuzuwenden, um nicht mit seinen schonungslos wahrhaftigen Botschaften in Berührung zu kommen und um sich selbst nicht in Frage stellen zu müssen. Die Missachtung von Gewissensangst führt oftmals zu Dauerstress mit allen unheilsamen Folgen. Es weichen Leichtigkeit und der Sinn für Humor, die Fähigkeit, sich zu entspannen und beruhigt einzuschlafen. Alle folgend genannten Anstrengungen, das Gewissen verstummen zu lassen, sind nicht von nachhaltigem Erfolg gekrönt. Im positiven Sinn kommt der Gewissensangst eine rat- und impulsgebende Bedeutung zu, die wichtige Veränderungen im Leben auslösen kann. Der Moment, in dem sich der Mensch seiner Gewissensangst stellt, verleiht ihm ein Gefühl unendlicher Befreiung, ähnlich dem Schmetterling, der seinen engen Kokon verlässt und seine Flügel ausbreitet, um emporzuschweben. Ein Motor, um mit dem Dauerstress durch Gewissensangst zurechtzukommen, ist beispielsweise der Drang zur Selbstoptimierung. Werden alle Aufgaben fehlerlos und perfekt ausgeführt? Werden Entscheidungen überlegt getroffen und konsequent umgesetzt? Ist die Person Frau oder Herr ihrer Gedanken? Daraus resultiert eine Scheinsicherheit durch Vorgaukeln plausibler Motive und das trügerische Gefühl, dass eigentlich nichts Schlimmes passieren kann. Jedoch ist gerade diese Dynamik die Initialzündung für unermessliche Angst, weil der Mensch bei einem einzigen kleinen Fehler Gefahr läuft, an allem zu scheitern, weshalb mehrere Abwehrmechanismen parallel und noch stärker in Gang kommen müssen. Nach Anna Freud ist die Verdrängung nicht nur der wirksamste, sie ist auch der gefährlichste Mechanismus, weil sie die Intaktheit der Persönlichkeit zerstören kann. Auf die Verdrängung der Schuld aus dem Bewusstsein verweisen fehlende Schuldeinsicht und Reue. Verdrängung ist ein bewusster Vorgang, bei dem die mit schuldhaftem Handeln in Verbindung stehenden bedrohlichen und beschämenden Themen aus der bewussten Wahrnehmung verbannt werden, um sich der Konfrontation mit ihnen nicht aussetzen zu müssen. Der Mensch handelt beim Versuch, durch Ablenkung und Betäubung der Wirklichkeit zu entfliehen, fehlerhaft, denn es ist nicht möglich, den Gegenstand der Emotion aus der Welt zu schaffen, so sagte dies Viktor Frankl. Nur weil ein Geschehnis in die Ungewusstheit verbannt wird, ist es nicht in der Unwirklichkeit. Menschen entwerfen mitunter bizarre Erklärungsversuche bis hin zur beharrlichen Beschuldigung anderer, um sich eine Schuld nicht eingestehen zu müssen. Langfristig geht die Fähigkeit zur Selbstkritik verloren und die persönliche Entwicklung stagniert. Die Person beschämt sich selbst, mehr noch, sie wird gar an sich selbst schuldig, weil sie ihr Potenzial nicht zur Entfaltung bringt und unter ihren Möglichkeiten lebt. Die verdrängte Wunschregung ruht nicht, sondern entsendet unkenntlich gemachte Ersatzbildungen in Form von Leid auslösenden Symptomen in das Bewusstsein. Nach und nach werden sich bald dieselben Unlustempfindungen daran knüpfen, die durch die Verdrängung vermeintlich erspart blieben. Im Zuge dieser Form der Abwehr kommt es zur Einschränkung der Realitätswahrnehmung, ebenso zu einem irrational anmutenden Agieren nach außen. Gewissensangst findet vielfach Ausdruck in der Todesangst, der Angst vor der Erkenntnis, das Leben vergeudet zu haben, ehe man stirbt. Die unbewältigte Todesangst geht mit Depression, Angst- und Panikstörungen, chronischer Erschöpfung und dem breiten Spektrum an psychosomatischen Krankheitsbildern einher. Auch die Furcht vor einer Erkrankung oder vor dem Alter zeugt von dieser Not. Fromm spricht in diesem Zusammenhang von einer Reaktion unseres Gewissens auf Selbstverstümmelung. Der Schmerz der inneren Leere und die Angst zu sterben, ehe man gelebt hat, kann unerträglich stark sein, so nicht eine tiefgehende, wahrhaftige Auseinandersetzung mit dem eigenen Erleben angestrebt wird. Das Sterben ist bitter, doch der Gedanke, sterben zu müssen, ohne gelebt zu haben, ist nicht zu ertragen. Auch können wir über das Geschehene fortwährend theoretisieren und es dazu nutzen, um von den eigentlichen Nöten und Gefühlen nicht überschwemmt zu werden. Allzu Belastendes kann auch durch das Aufsetzen von Scheuklappen zu bewältigen versucht werden. Wir können so tun, als ob uns das Unrecht, das andere erfahren, nicht betrifft. Wir können Gewissensbisse auch rational und rechtfertigend begegnen, indem wir uns zum Beispiel einreden, dass es unlauterer Methoden bedarf, um den Fortbestand der Firma und der Arbeitsplätze zu sichern. Wer sich der Ausrede oder der Rechtfertigung bedient, beruft sich auf die Rolle, die ein bestimmtes Verhalten notwendig macht und dadurch erklärt. Etwa, als Chefin im Qualitätsmanagement habe ich die Pflicht, Mitarbeitenden zu kündigen, wenn sie den Anforderungen innerhalb des definierten Zeitrahmens nicht gerecht werden. Was unterscheidet eine Rechtfertigung von einer Entschuldigung? Durch eine Rechtfertigung versuchen wir, eine Handlung zu erklären, im Glauben, sie wäre richtig, angemessen, erforderlich. Sie dient im Grunde dazu, unser Recht vor anderen zu fertigen. Bei einer Entschuldigung geben wir zu erkennen, dass wir einen Fehler gemacht haben, den wir aufrichtig bedauern. Die Folgen einer Fehlentscheidung lassen sich auch schönreden und verharmlosen. Etwa, überdies gibt es genügend andere Jobs in diesem Bereich. Niemand ist durch eine Kündigung existenziell bedroht. Wir können vor einer Gewissensnot auch flüchten, indem wir dem Fehlverhalten den Anstrich von Normalität verleihen. Es ist in dieser Branche üblich, mit faulen Tricks um die besten Aufträge zu heischen. Überforderung im Zuge von Gewissensnot führt mitunter zu schwarzem Humor, der sich von einer banalen Spaßverkettung deutlich abhebt, verzerrte Realitäten mit destruktiven Aspekten spickt und jenseits des guten Geschmacks liegt. Hierzu ein Beispiel. Ein Mann, der im Zuge einer außerehelichen Affäre einen Sohn gezeugt hatte, erzählte diesen Witz. Ein Geistlicher sieht eine Nonne im Kreuzgang mit einem Kinderwagen stehen und fragt sie, »Hoppala, was haben wir denn da, ein kleines Klostergeheimnis?« Die Ordensfrau antwortet, »Nein, Hochwürden, ein Kardinalsfehler.« Insbesondere der jüdische Witz, der sich nicht zuletzt aus den Schrecken des Holocaust entwickelte, gibt direkten Einblick in die Wesensart des schwarzen Humors, der um ernste Themen wie Verbrechen und Schuld, Krankheit, Tod und Religiosität kreist und umso schauriger ausfällt, je höher die psychische Belastung ist. Auch Ironie ist ein verbreitetes kommunikatives Stilmittel, das eine Botschaft ins Gegenteil verkehrt und einer Aussage Gewicht verleiht. Ironische Bemerkungen thematisieren häufig das Nicht-Ausgesprochene in humorvoller Weise, weshalb die Informiertheit der Hörenden über den thematischen Kontext der getätigten Aussage voraussetzend ist. Bei sarkastischen Äußerungen vergeht einem buchstäblich das Lachen, weil sie auf Kränkung und Demütigung abzielen. Ironie und Sarkasmus werden von der Denkhaltung des Zynismus überragt. Zynismus leitet sich vom lateinischen Begriff Cynicus ab. Die ehemals kynische Philosophie der Antike zeichnete sich durch ethische Skepsis und Bescheidenheit im Lebensstil aus. Einige Grundgedanken dieser Philosophie finden sich im Stoizismus wieder. Diese masochistische Anpassungsreaktion beruht auf radikaler Skepsis und geht mit dem brennenden Gefühl von Unfairness und Ungerechtigkeit einher. Geltende Normen sollen in lächerlicher Weise außer Kraft gesetzt werden. Für den renommierten Publizisten Paul Lendvay ist beispielsweise der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban ein totaler Zyniker, der das Land demoralisiert und abgewirtschaftet hat und dessen Rhetorik brandgefährlich ist. Bei einer schweren oder kontinuierlichen Belastung, etwa infolge zwischenmenschlicher Querelen, eines nicht bewältigten erfahrenen Unrechts oder eines Schuldgefühls, kann auf bewährte Bewältigungsstrategien nicht zugegriffen werden, was die soziale Eignung erheblich beeinträchtigt. Im ICD-10, das ist die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandten Gesundheitsprobleme, zählt die posttraumatische Verbitterungsstörung zu einer psychischen Erkrankung aus der Gruppe der Anpassungsstörungen. Psychotherapeutisch sind diese Menschen schwer zu erreichen, weil sie bei sich keine Veränderungsnotwendigkeit erkennen, sondern diese ausschließlich beim Auslöser bzw. beim Aggressor sehen, weshalb auch Therapeutinnen und Therapeuten leicht als Feinde angesehen werden. Die Betroffenen wollen kein Mitgefühl, sondern es allen zeigen. Mitgefühl wird häufig mit Misstrauen beantwortet. Schuldgefühle können auch die Funktion der Abwehr von Scham haben, um diesem existenziell unangenehmen Gefühl entfliehen zu können. Das Spiritualisieren des Erlebten kann sich durch den krampfhaften Versuch der Erfahrungseinordnung in einen übergeordneten Kontext ausdrücken, etwa indem jemand sagt: Gottes Wege sind zwar nicht verstehbar, doch alles hat bestimmt einen tiefen Sinn. Auch exzessives Beten und das starre Praktizieren von religiösen Ritualen und Pflichten, ohne eine tiefe Beziehung zu Gott aufzubauen, sind Abwehrweisen von Gewissensangst. Wer sich dauerhaft dazu entscheidet, die Stimme des Gewissens zu übertönen, zu überarbeiten oder sich anderweitig abzulenken, wird sie bald auch überhören. Werte Zuhörende, Sie hörten einen Auszug aus meinem Buch Gewissen und Schuld – Wissenswertes und Praxis – Werkzeuge für psychologisch Beratende.